Podcast. Mir fällt gar nichts Besseres ein. Und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912, dem SVMappen-Podcast. Nach der Folge der Hochzeit, wie Lukas mich gerade nochmal darauf hingewiesen hat, wie unsere letzte Folge hieß. Heute eine eher besinnlichere Folge, will ich sie mal nennen. Wahrscheinlich wird es nicht so schön ausgehen. Soweit ist es noch nicht. Wir hatten 32 Grad zwischendurch letzte Woche noch. Wir sprechen heute über das Auswärtsspiel in Altona und unser Heimspiel gegen einen Verein mit O im Namen. Kommen wir gleich näher zu. Neben mir aber der Lukas, wie immer. Moin, moin.
Ja, moin, moin und moin, Tobi.
Moin. Ja, was sollen wir sagen? Die ersten beiden Spieltage 6 Punkte, die zweiten beiden Spieltage 1 Punkt mit Ach und Krach.
2 Siege und 2 Nichtsiege.
Ja, 2 Nichtsiege ist halt auch irgendwie das Charmanteste. Also selbst der eine Punkt fühlt sich ja fast wie eine Niederlage an.
Nach dem Oldenburg-Spiel, ja.
Ja.
Und wenn wir gegen Oldenburg gewonnen hätten, wäre es ein emotionaler Punkt gewesen und ein emotional wichtiger Punkt. Jetzt ist halt nichts mehr wert. Außer halt schöne genau, Aufholjagd, aber nur ein Punkt gegen Altona, scheiße.
Ja, also 4 Spieltage, die Bilanz wieder erwarten, nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Mich beruhigt das ein wenig, wie gesagt, diese Wette mit einem Herrn, der gesagt hat, nach 5 Spieltagen sind wir bei 13 Punkten, hat sich erledigt. Das können wir nicht mehr schaffen am 5. Spieltag. Aber das beruhigt mich nur wenig. Ich hätte ihm gerne viel Bier ausgegeben dafür, dass wir dann schon 13 Punkte hätten.
Muss mir noch Bier ausgeben, weil wegen letzter Saison noch.
Ja, genau, eine Kiste Malzbier kriegst du immer noch. Verdammte Axt. Sag mir das doch mal, bevor ich hier hinkomme, dann gehe ich sie vorher kaufen.
Nee, ich mach das damit immer.
Du willst mich lieber weiter haten.
Ja, gut, jetzt hast du Bier erwähnt.
Ja, also,
ist mir wieder eingefallen,
dass okay, da was so war. Ein merkwürdiges Triggerwort, das im Zusammenhang mit Stadion und Fußball selten fällt.
Ja. Nicht vorher, ja.
Altona, aufgrund meiner Ansage, dass ich eine nicht verhandelbare gesellschaftliche Konvention hatte, wie wir auch heute festgestellt haben, habe ich das Spiel nicht gesehen. Nicht optionale
gesellschaftliche Konvention.
Ja, kein Wunder, genau. Lukas war aber da.
Ja, richtig.
Genau. Willst du dazu noch was sagen?
Ja, ist kein so schönes Stadion. Es ist zwar irgendwie kultig, glaube ich wohl und so, aber weiß nicht, wenn man einmal im Gästeblock stand, bereut man es direkt da zu sein. es hat, glaube ich, wohl irgendwie Charme, aber nicht fürs Auswärtsteam, weil man muss wirklich sagen, also es gibt Stufen sozusagen im Gästeblock, was ja immer schön wichtig ist für Gäste. Es gibt ja auch Gästeblöcke ohne sowas, die Grüße nach Jeddelo. Und da gibt es das auch, aber leider ist zwischen Spielfeld und diesen Stufen noch irgendwie 20 Meter Wiese. Fragt man sich auch, wer das denn sich überlegt hat. Also das ist absolut dumm und absurd und so. Ich meine, klar, man kann irgendwie dann zum Zaun rennen in emotionalen Momenten, so wie es auch ein paar Mappner gemacht haben dann. Aber trotzdem ist das irgendwie konstruktiv ein bisschen dämlich gelöst. Keine Ahnung, vielleicht war das
konstruktionell meinst du wahrscheinlich.
Ja, irgendwie so.
Ja.
Wird ja auch abgerissen, die Adolf-Jäger-Kampfbahn, glaube ich.
Adolf Jäger Kampfbahn.
Ja,
das klingt auch, das muss auch abgerissen werden.
Zumindest 2027, meine ich. Und ja, dann hat man so einen Ground nochmal mitgenommen, wie man so schön sagt. Und ja, nach Hamburg zu fahren war auch nicht ganz so, ja, also gut, ich bin gefahren, es war okay für mich. Andere hatten etwas größere Probleme, was so Anreise angeht, unter anderem die Mannschaft. Weil als wir irgendwie noch, ich sag mal, Viertelstunde vorm Stadion weg waren oder 20 Minuten, haben wir den Mannschaftsbus gesehen. Das ist eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Das heißt dann, dass die wahrscheinlich etwas zu spät losgefahren sind und die ja, ganze Vorbereitung dann nicht ganz so gut geklappt hat. Wie man im Forum lesen konnte, ist die Mannschaft wohl auch eher 9:45 losgefahren, was ich schon sehr sportlich finde, nach Hamburg mit dem Bus.
Ja.
Und wir sind mit PKW ungefähr 1/4 Stunde früher losgefahren. PKW ist man ja logischerweise immer ein bisschen schneller unterwegs und so, aber ja. Nach Hamburg viele Staus und so. Wir sind relativ verschont gewesen davon. Ja. Und sind dann pünktlich da gewesen und pünktlich wieder zu Hause gewesen. Und es war insgesamt auch ein, ja, wie soll man sagen, ein sehr stimmungsvolles Auswärtsspiel. Aber auch noch sehr nett unterhalten dann mit Marco unter anderem und Christian und Florian, glaube ich. Ich war mit Josh übrigens da, Jonas. war also ganz cool und man hat sich auch noch nette Unterhaltung gehabt. Was nicht so geil war im Guestblock, war halt so die Verpflegung. Eine Bierbude mit Würstchen, die dann auch recht teuer waren. Bratwurst 4,30 € und wow. Bier 5,10 €.
Wow.
und nochmal 2 € Pfand theoretisch, wenn man so einen Altona Becher haben wollte. Dann war es noch Pfand, aber die Einwegbecher dann nicht. Aber gut, kommen wir zum Spiel insgesamt. War es doch erschreckend, wie schlecht Meppen gespielt hat über sehr, sehr weite Strecken. Kann man vielleicht auch so ein bisschen auf die Vorbereitung schieben, ist mir aber ein bisschen zu billig, ehrlich gesagt, dass man da dann, ich sag mal, so auftritt. Ich glaube, spieltechnisch, man musste auf Dombrose verzichten, der sich den Rücken irgendwie angeknackst hatte und deswegen wahrscheinlich auch gegen Oldenburg die erste Halbzeit nicht gespielt hat. Und dann gab es, glaube ich, noch einen zweiten Wechsel, ich weiß aber nicht mehr ganz genau wen, ist jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so wichtig, aber trotzdem, Altona insgesamt hat also uns ihr Spiel aufgezogen, würde ich sagen. Die waren körperlich mega stark. Das ist ja eigentlich immer so ein Ding, dass man immer sagt, die Aussteiger sind generell immer körperlich ein bisschen schwächer oder wie auch immer. Aber das war hier nicht der Fall. Da konnte Meppen kaum so richtig dagegen halten. Und so stand es dann auch schon nach, ich glaube, 10 Minuten oder 15 Minuten irgendwie schon 2-0 für Altona. Und da alles, was wir so ein bisschen gelobt haben im ersten Podcast, so dass wir Zuordnung nach Standards und so jetzt besser hingekriegt haben, dass wir reagieren können auf, auf späte Gegentore auch und sowas alles, war dann in dem Fall auf jeden Fall nicht mehr da, weil nach Standards wir nicht zugeordnet waren. Ach, Sprechemeier war, glaube ich, auch noch raus, wenn ich mich entsinne. Sprechemeier war auch noch verletzt, genau. Und das war das Problem, dass wir dann halt so früh in Rückstand geraten sind, war erschreckend, wie die Tore gefallen sind. Das 1-0 bei nach einem Freistoß.
Das war in der ersten Halbzeit noch, ne?
Ja, ja, klar.
Habe ich das Handy nämlich mal da gehabt. Dann habe ich das tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen mitgesehen auf dem Handybildschirm. So richtig gut kannst du es ja nicht sehen. Und habe dann gesagt, so, 1-0 für Altona, ich mach wieder aus.
Ja, kurz darauf auch das 2-0 nach einem Ballverlust im Spielaufbau war eher so ein Umschaltmoment-Feeling, weil die den Ball erobert haben, dann schnell nach vorne gespielt haben und ein Pass hatte durch die Abwehr und dann ja, stark abgeschlossen zum 2-0. Gute Reaktion dann aber vom Meppen, weil ein, zwei Minuten später, ich glaube, Schmidt auf links außen bringt den Ball in die Mitte und Wensing ins Tor dann, ein bisschen glücklich auch, glaube ich, ein bisschen abgefälscht, dann am Torwart vorbei ins Tor. Aber gut, das nimmt man dann gerne mit. Von daher war die Stimmung dann insgesamt dann auch wieder ein bisschen positiver natürlich, weil du rechnest ja logischerweise immer noch mit einem Sieg. Es fehlte dann in der ersten Halbzeit aber immer noch an dieser spielerischen Idee. Es wurde gegen Ende so ein bisschen besser. Aber ich glaube, so ganz Riesenchancen gab es dann nicht mehr. Und ja, so sind wir dann halt in die Pause gegangen mit einem, ja, wie soll man sagen, mit einem Rückstand, der insgesamt auch wohl verdient war.
Ja, schockierend genug, ne?
Ja.
Also muss man einfach auch mal so sagen. Ich meine, wir haben uns das immer gewünscht, dass das Ziel ausgerufen wird. Die Mannschaft und der Verein stehen offenkundig hinter diesem Ziel, auch ganz oben in der Tabelle zu stehen, Erster. Ist die Leistung, so wie du sie jetzt gerade geschildert hast, auf jeden Fall in einer ersten Halbzeit gegen Altona.
Man erwartet ja eigentlich auch nicht, dass man den Gegner immer, auch ein Aufsteiger ist unangenehm. Natürlich, die sind euphorisiert nach einem Ausstieg und so und eine eingespielte Mannschaft im meisten Fall.
Und das haben unsere Meppen zwei Jungs ja auch durchaus bewiesen. Mit ihrem Durchmarsch damals
in der Landesliga. Aber und Hannover zum Beispiel auch, Hannoverscher SC, danke. Die sind ja auch von der Landesliga dann in die Regionalliga jetzt durchmarschiert. Dass sowas euphorisieren kann und so, und das ist auch gut. Aber was ich vom SV Meppen halt schon erwarte, und das gegen jeden Gegner und auf jedem Platz, dass wir eigentlich den Gegner unser Spiel aufziehen und nicht umgekehrt. Klar kann es immer mal Phasen geben, wo es nicht so läuft, gerade wenn du 2-0 schluckst und so. Aber
kann das durchaus auch wohl mal ein Stilmittel sein, dass du sagst, jetzt lass den mal anlaufen und eine Idee entwickeln. Aber das ist halt eher so eine Taktik für den Moment, wo du schon vorne bist, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, klar.
Wenn du schon 2-0 führst, dann kannst du ja sagen, ach so, jetzt lass den Gegner noch mal ein bisschen kommen, ein bisschen spielen und sowas alles. Ansonsten bin ich vollkommen bei dir und sage, das ist unsere Aufgabe, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken, denn wir wollen ja beweisen, dass
wir
die Geilsten sind. Muss man einfach mal sagen. Und wenn er nicht gegeben ist, dann kommt da auch nichts bei rum.
So, ja, und das fehlt dann hatte ich auch so eine gewisse Ideenlosigkeit wieder mal gesehen, was letzte Saison schon der Fall war und gegen Oldenburg auch nochmal der Fall war, um schon mal ein bisschen vorzugreifen. Ja, aber trotzdem hatte man immer noch so gedacht, ja komm, wir legen in der zweiten Halbzeit nach, wir haben ja noch Qualität auch auf der Bank, das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zwischen den vorherigen Spielzeiten und so, und dann gewinnen wir das Ding schon. Wir müssen nur irgendwie schnell ein Tor schießen und dann steht 2-2 und gut ist. Ja, ein schnelles Tor ist gefallen, es stand aber 3-1 blöderweise. Ja. Noch schlechter verteidigt, als ich glaube ich jemals gesehen habe. Ein langer Einwurf, das gefährliche Mittel von Emden hat Altona auch für sich entdeckt und über 20, 30 Meter einen Einwurf an den zweiten Pfosten geschoben und ja, ein Altonaraner, Altonase, eine Altonase, der stand da und konnte den Ball gut einköpfen und rund um ihn rum kein Meppener, der sich irgendwie, ja, quasi also dafür zuständig gefühlt hat. Ja, und so stand es 3-1. Das war natürlich ein Stimmungskiller par excellence. Und danach, wenn ich das noch ganz richtig in Erinnerung habe, ging es ein bisschen bergauf. Aber das kann ich jetzt auch, wie gesagt, ein bisschen falsch in Erinnerung haben. Kann auch sein, dass es wirklich nur bis zum Ende wirklich, also ist wirklich dann nach dem 4-1 erst gut gelaufen ist, mir ein bisschen zu lange her, mich richtig zu entsinnen, dass das Spiel dann halt vielleicht auch so ein bisschen vor sich her plätscherte. Bis zu dem 4-1, muss man leider sagen, Julius Pünd. Wir haben ihn ja noch so ein bisschen, oder ich habe die Idee auf jeden Fall so ein bisschen gelobt gegen Lübeck, dass man ihn so ein bisschen am Spielaufbau beteiligt, dass man sie hier dann ein bisschen nach vorne zieht und ihn so ein bisschen die öffnenden Bälle spielt. Ja, nach diesen beiden Spielen kann man sagen, bitte wieder lassen. Das ist leider kein profates Mittel mehr. Aber gut, liegt auch vielleicht so ein bisschen daran, sehe hier gegen Oldenburg auch schon nicht gut ausgesehen, sah auch gegen Altona nicht gut aus insgesamt. Und ja, da Pünd halt relativ unbedrängt im Stadion, habe ich noch gedacht, es wäre irgendwie Abstoß gewesen. Ich weiß auch nicht, nicht ganz mitgekriegt, die ganze Situation, aber vielleicht schaltet man auch so ein bisschen ab, wenn man im eigenen Ballbesitz ist. Sollten die Jungs nicht machen, ich mache es ab und zu mal. Und ja, da wird schon nichts Gefährliches passieren. Naja, gut. Er spielt dem Altonianer den Ball in die Füße und der zieht aus 50 Metern, 40 Metern vor der Mittellinie ungefähr ab und ja, über Pünd hinweg ins Tor. Dumm gelaufen. Danach war die Stimme noch geknickter, komischerweise. Nee, ich auch nicht. Aber es wurde dann kurz danach, witzigerweise mit allen Wechseln, also man hat in der Halbzeitpause halt Engelmann gebracht. Und man hat dann ab der, keine Ahnung, 75. Minute dann, glaube ich, sie hier runtergenommen. Und ein, zwei Minuten später dann auch noch, glaube ich, die anderen Wechsel reingebracht. So mit Wessels, mit Natsch und, ja, und noch mehr.
Und weiteren.
Und weiteren.
Ich finde das gerade ganz faszinierend, was du erzählst. Mich wundert jetzt an der ganzen Geschichte, dass wenn du gemerkt hast in Altona, dass das eigentlich gut klappt, wenn du halt hinten raus nachjustierst. Das hast du ja gemerkt. Wir haben ja schließlich zumindest den einen Punkt noch geholt, trotz 4-1 Rücklage. Das heißt also, frische Leute in den Sturm etc. bringen kannst. Dass man dann halt im Oldenburg-Spiel so ganz anders taktiert. Ja. Aber da kommen wir dann gleich nochmal
zu. Würde
ich gerne erstmal Altona zu Ende erzählen lassen.
62 Minuten, kurz vor dem 4-1 haben wir dreifach gewechselt. Also Natsch kam rein, Wessels und zum Dick Lasse. Und vor dem 4-2 sozusagen, vor der Aufholjagd, das war in der 76. Minute, kam Senga rein für Sehir. Sehir auch massiv gelb-rot gefährdet. Also hat schon sehr am Gelb-Rot-Baum geschüttelt in der ersten Halbzeit. Ja. Und da war dann auch spätestens für ihn Schluss, aber insgesamt auch nicht gut gespielt, wenig am Spiel so richtig teilgenommen. Und da Senga reingekommen und direkt danach dann das 4-2 durch Engelmann gefallen. Und das war so ein bisschen der Startschuss, so das auch wieder zeigt, selbst wenn 70 Minuten, 75 Minuten lang gar nichts läuft in diesem Spiel, Qualität ist immer noch da für so ein Aufholjagd, weil tatsächlich können die Jungs doch gut Fußball spielen. Eine Minute später schon 4-3. Da war auch noch große Hoffnung da, dass wir das Spiel auch noch gewinnen. Danach Altona hat man auch Altona so ein bisschen angemerkt. Die sind jetzt damit überfordert, so ich sag mal von der Kette gelassenen Meppenern zum Fraß vorgeworfen zu werden. So. Also wir wirklich stark gespielt über außen, die Tore alle eingeleitet. West ist, glaube ich, mit einer Vorlage. Einmal Natsch, der mir richtig gut gefallen hat, der fast an jeder gefährlichen Aktion beteiligt war. Und dann Engelmann und Ulbricht mit den Toren dann. Das 4-4 in der 86. Minute und das 5-4, das vermeintliche, ist dann auch noch in Nachspielzeit gefallen. Da ist natürlich alles abgerissen im Mappenblock. Der einzige Stimmungskiller war dann noch der Abseitspfiff. Konnte man aus dem Gästeblock logischerweise gar nicht sehen. Ich glaube, von der Mappen-Gäste-Sitztribüne glaube ich auch nicht, dass man das da irgendwie gesehen hat. Aber die Stimmen waren eher, es war kein Abseits, aber das waren alles Mappener Stimmen und die sind, glaube ich, ein bisschen befangen. Im Stream ist es überhaupt nicht zu sehen, wie es war. Das war schon, ja, ja, wie soll man sagen? Es war das ein Punktgewinn? War das Punktverlust irgendwie? Also spielerisch war es irgendwie schon ein Gewinn halt,
ja, aber genau.
Es war eher ein Verlust,
würde ich schon sagen. Ja, genau wie du es am Anfang gesagt hast, ich finde halt schon, gegen so einen Aufsteiger musst du mit den Ambitionen, die du halt vertrittst, irgendwie 3 Punkte nach Hause holen. Irgendwie mit aller Macht auf jeden Fall.
Ja.
So schnell da 4 Dinger reingekloppt kriegen, ist halt auch eine heftige Nummer. Also in Anführungsstrichen so schnell, ne? Dann ist es aber in der zweiten Halbzeit ein Sieg des Willens ab der 76. Minute gewesen. Das will ich schon sagen. Von daher sollte man meinen, mannschaftstechnisch müsste es ein gewonnener Punkt sein, weil du halt dir selber bewiesen hast, wir können den Scheiß hier in 15 Minuten noch drehen und zumindest noch was Zählbares mit nach Hause bringen. Dass dem Ganzen irgendwie nicht so ist, das widerlegt dann halt das Oldenburg-Spiel. Deswegen kann ich deine innere Diskussion gut verstehen, ob es jetzt ein Gewinn oder ein Punkt
war. Nee, jetzt habe ich keine innere Diskussion mehr. Das war vor dem Oldenburg-Spiel. Nach dem Oldenburg-Spiel sage ich, es waren natürlich 2 verlorene Punkte.
Sehr gut.
Weil du sie emotional hast du nichts
zwanghafter brauchst. Genau. Und genau, offenkundig hast du halt für das Mannschaftsgefüge nichts getan. Denn sonst hättest du das Spiel gegen Oldenburg auch nicht verloren. Aber da kommen wir da
ja. Ja, ich weiß, die Oldenburg-Spiele, also obwohl, bevor wir zum Oldenburg-Spiel kommen, eine Sache muss vielleicht auch noch erwähnt werden. Darf jetzt jeder vielleicht einmal skippen, den das nicht so ganz interessiert. Es gab noch einen Vorfall im Gästeblock, den ich fast nicht als Vorfall bezeichnen will. Es geht jetzt ein bisschen um Politik. Deswegen, wer das nicht hören will, darf gerne weiterschalten. Und dafür sind die Kapitelmarken ja da. Ich möchte das trotzdem eben ansprechen, weil ich schon finde, da darf man drüber reden. Ich da auch eine klare Meinung zu habe. Und ich aber auch verstehen kann, warum es in der Diskussion ist so ein bisschen. Also es gab halt ein sehr schlecht aufgelöstes Video und einen sehr reißerischen Text dazu von irgendeiner random Instagram-Seite. Und das Video scheinbar auch aus dem Heimblock. Altona ist ja schon ein linksorientierter Verein, was ich ehrlich gesagt sehr sympathisch finde. Wenn jetzt noch jemand dran geblieben ist, dann kann er vielleicht meine Meinung auch, ich sag mal, einordnen und so. Und vielleicht dann auch, je nachdem, wie man politisch steht, das auch ignorieren für sich. Ist ja dann auch in Ordnung. Aber es gab halt bei Skandieren sozusagen im Blog, wo man dann auch zum Klatschen animiert ist, dann eine sehr explizite Handgeste, die man als Hitlergruß werten kann, wenn man es unbedingt will. Ich bin sehr der Meinung, es ist kein Hitlergruß gewesen, weil es ist einfach nur, meiner Meinung nach, skandieren so ein bisschen. Man klopft sich auf die Schulter oder auf die Brust und hält dann die Hände hoch. So, das macht man normal mit 2 Händen und dann klatscht man auch mit 2 Händen, aber wenn man Bier oder Zigarette oder was auch immer in der Hand hat, dann macht man das nur mit einer Hand. Habe ich zum Beispiel zum Teil auch gemacht, weil ich halt auch ein Bier in der Hand hatte.
Achso, ich dachte Zigarette.
Ja, die in der anderen Hand, nee. Aber ja, dass man daraus dann jetzt erstmal sagt, hier Hitlergruß im Mappenblock gezeigt, ist schon mal krass, weil das Video wirklich, keine Ahnung, 240p hat, ist das schon sehr reißerisch, das sozusagen. Ich kann aber auch trotzdem verstehen, dass man drüber reden möchte, weil selbst wenn es nicht so gemeint war, kann man vielleicht trotzdem mal in einem Fandialog oder so mal ansprechen, dass man dann vielleicht da ein bisschen drauf aufpassen muss, um sich nicht als Zielscheibe zu machen. Wie gesagt, ich werfe diesem Mann nicht vor, dass er sich da als, dass er da seine rechten, ich sag mal, Ideologien auslebt. Trotzdem ist ein Hitlergruß immer eindeutig zu erkennen. Und wenn man das nicht so gemeint hat und es trotzdem so macht, ist es trotzdem etwas, wo man vielleicht dann sagt, okay, ja, also Team unterstützen, volle Pulle und so, auf jeden Fall. Deswegen soll man machen. Und ich glaube, wenn da einer wirklich den krassen Hitlergruß macht, dann wirst du auch von Umstehenden, wenn man es dann mitkriegt, auf jeden Fall so in die Schranken gewiesen, dass das nicht nochmal passiert. Trotzdem, wenn es halt aus Versehen ist, dann muss man die Hand vielleicht ein bisschen anders drehen, so, nur um sich halt selber nicht angreifbar zu machen und nicht solche, ja, ungewollt irgendwie in solche Schlagzeilen zu kommen. Ist ja vielleicht auch für sich selber dann ein bisschen Schutz, ne? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Hitlergruß war. Niemals hat sich eine Mapner-Fanszene politisch in irgendeine Richtung gezeigt. Zumindest nicht, dass ich mich entsinnen könnte. Von daher dann auch noch zu sagen, hier Mapner-Fans sind Nazis und so, wie das dann auch so ist, ist noch ekelhafter, wenn man das so macht. Und ja, selbst wenn dieser Mensch es so gemeint hätte, ist das ein unfairer Verallgemeinerung für alle. Und ich gehe davon aus, dass das halt nicht so war, aber kann man vielleicht trotzdem mal irgendwie in einem Fandialog vom Verein, die ja auch öfter mal kommen, mal kurz ansprechen. Das wäre, könnte ich mich mit anfreuen. Das ist dann halt was, wo, ja, wo alle Beteiligten dann vielleicht eine Meinung haben, was sagen können. Und dann ist das eigentlich auch aus der Welt geschafft. Deswegen, dass da so ein Artikel, ja gut, der Artikel hat ein bisschen auch aufmerksam gemacht von so einer, ja, sehr, also der Text war aber schon eine Frechheit, das muss man leider schon sagen. Ich habe da auch immer drunter kommentiert und habe da auch gesagt, das ist kein Hitlergruß, das ist normales Skandieren und so. Habe dann aber auch Diskussionen darunter gesehen, so von wegen, ja, das kann man schon so sehen und bla und blub, selbst wenn das nicht so gemeint ist und so. Kann ich dann auch die Seite so ein bisschen verstehen. Aber ja, es war halt auch irgendwie Thema, leider auch. Und ja, vielleicht ist das jetzt auch abgeschlossen, aber ich gehe davon aus, dass jeder da seine Meinung zu hat. Und ja, aber was ich auch noch sagen will, Sport und Politik sind ja so Sachen, da gibt es ganz viele, die sagen, das gehört nicht zusammen. Da bin ich nicht der Meinung, weil ich finde schon, dass man, egal wie man sich gibt als Mensch sozusagen und auch wie man zu sowas steht, immer eine politische Meinung hat und die kann man auch ins Stadion bringen, dass man da nicht, ich sag mal, das groß auslebt, das kann ich auch schon nachvollziehen, weil man will einfach nur Fußball gucken, man will seinen Verein unterstützen, man will eine gute Zeit haben und so und da ist Politik immer ein bisschen schwierig mit guter Zeit und so, vor allem, wenn man sich damit beschäftigt, aber ja, es wird es. So, jetzt Kapitelmarke, jetzt geht's ums Oldenburg-Spiel, also ich hoffe, ihr seid noch dran, habt nicht wutentbrannt aufgehört, ausgemacht diesen Podcast. Und deabonniert, aber naja gut, wenn es dann so ist, dann tut es mir leid, dann, aber ich wollte meine politische Meinung auch noch so ein bisschen mit reinbringen.
Ihr könnt ja gerne da noch was drunter schreiben, wenn ihr möchtet, dazu.
Ja.
Ich bin auch wieder da. Hallo. Ah,
Tobi, moin.
Ja, ich, nur ganz kurz dazu gesagt, ich habe nur super oberflächlich von der Sache gelesen und wollte mich da auch gar nicht weiter einlesen. Ich wollte das gar nicht weiter wissen, weil ich habe nur gesehen, es gibt nur so ein schrottiges kleines Handyvideo 42p und so, und habe gedacht, komm, lass es. Ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, das ist, ja. Also was nicht damit zu tun hat, dass ich mich nicht mit der grundsätzlichen Haltung auseinandersetze. Gut, aber die Leute, die mich kennen, die wissen das ja eh besser. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Okay, ja, Oldenburg-Spiel. Naja, nachdem es dann halt nur eins
wie immer.
Nachdem es dann einen Punkt in Altona gab, war, glaube ich, alles angerichtet für einen heißen Tanz am Freitagabend. So muss man es, glaube ich, sagen. Ich glaube,
war auch warm.
War auch warm und ich glaube, alle waren hot drauf. Einfach drei Punkte in der Emsland Arena.
Nee, Arena,
das wäre gut. Im Emsland Stadion, in Emsland Arena, nein.
Schande.
Im Emsland-Stadion einzukassieren. Und auch das sollte ja dann ein wenig anders kommen, als wir uns das
alle erhofft haben. Wie es irgendwie immer so ist, wenn wir gegen Oldenburg spielen, sieht das eigentlich immer schlecht aus. Nicht nur von uns, sondern Oldenburg ist auch immer schlecht, ist aber immer noch, gewinnt aber immer noch irgendwie diese Spiele, egal wie schlecht die sind. Wir schaffen es immer noch in entscheidenden Momenten dann, noch schlechter zu sein, zum Beispiel die ersten 30, 35 Minuten. Ich weiß nicht, wann wir die erste Torchance hatten, quasi in der ersten Halbzeit. Aber der Beginn war schon extrem schlecht. Da hätte Oldenburg auf jeden Fall noch also ein oder zwei Tore machen können. Einen Freistoß habe ich noch in Erinnerung, der in Pünn gut gehalten hat. Und einen Kopfball aus kurzer Distanz auf der Linie oder kurz vor der Linie geklärt von Meppner. Ich glaube, Missner war es, könnte auch Spreckel gewesen sein. Ist in den Highlights nicht ganz so gut zu erkennen. Im Stadion war auch sehr viel gewuselt, habe ich es auch nicht ganz richtig erkannt. Ja, das war dann wieder so Business as usual so ein bisschen. Aber man hofft ja immer noch so, zum Beispiel auch das Emden-Spiel hat ja auch gezeigt, dass wir aus einem Spiel, was eigentlich keinen Sieger verdient hat, als Sieger rausgehen können. Da hat man gehofft, dass das so auch passiert. Deswegen, wir hatten in der ersten Halbzeit auch noch mal zwei, also eine Riesenchance und eine auch noch eine gute Chance, wo dann der Torwart von Oldenburg das auch sehr gut gehalten hat, muss man leider sagen. Und wahrscheinlich ist dieses Spiel ist ja, hat ja auch nach dem Abpfiff noch sehr emotionalisiert und so. Es ist natürlich auch wieder klar, dass da, ja, wie Niermann angezählt wird. Man wartet sozusagen als Kritiker dann auf den Punkt sozusagen, wo man dann wieder sagen kann, raus. aber in diesem Fall hat er sich auch ein bisschen angreifbar gemacht, allein durch die erste Halbzeit und die Umstellung vor dem Spiel.
Genau, da wäre ich jetzt auch gerne noch eben drauf eingegangen, auf jeden Fall, weil also es war schon so ein bisschen überraschend. Ich meine nicht, dass man es nicht sofort verstehen konnte, aber Engelmann und Ulbricht spielen direkt von Anfang an gemeinsam. Eine ja. Umstellung, die sehr besonders war. Ich würde sagen, man hat die Brechstange aus der Tasche geholt, weil man merkte schon, dass alles darauf angesetzt war, möglichst schnell hier in Führung zu gehen. Und das vielleicht auch möglichst mit einem 2-0, damit du irgendwie ein bisschen Sicherheit nach Hause kriegst. Ich glaube, man wusste, man hat die Hütte voll Und wenn, dann musst du hier heute auch was zeigen. Gewinnst du das Spiel, spielst ein gutes Spiel, haust die vom Platz, sage ich jetzt mal, hast du in den nächsten Spieltagen 500 Zuschauer plus im Schnitt mehr. Da kannst du von ausgehen, auf jeden Fall. Das ist schon niedrig gerechnet, glaube ich.
Ja.
Und man will halt Mappen auch beweisen, wir wollen das, seid dabei, wir sind es, wir wollen aufsteigen und ihr könnt unsere Mannschaft unterstützen.
Was aber auf der
Plan ist halt absolut gar nicht aufgegangen. Hat eher dazu geführt, dass im hinteren Teil des Mannschaftsaufbau einiges auf der Strecke geblieben ist, ganz offenkundig, und da halt zu große Lücken gerissen hat. Und für meinen Geschmack hast du da zu spät nachjustiert, weil du halt ständig die Hoffnung aufrechterhalten hast, naja, irgendwie machen wir hier auf jeden Fall jetzt gleich das Tor noch und dann dreht sich das halt alles. Auch das wiederum eine Sache, die ich verstehen kann. Auf der anderen Seite muss er sich dann auch vorwerfen lassen, dass er diese Unsicherheit einfach hat auch über die ganze erste Halbzeit weiterlaufen lassen. Und das ist eine gefährliche Geschichte gewesen. Und um nur da halt kurz reinzugrätschen, ja, natürlich warten die Leute darauf, dass halt dieser Punkt kommt, dass du halt irgendwie sagen kannst, bin hier mal raus, ne? Wir haben 4. Spieltag. Ich sage es nur salopp und ich meine das jetzt auch nicht so, wie ich es jetzt raussage. Wir haben 4. Spieltag, den 3. haben wir unentschieden gegen einen Aufsteiger geholt und am 4. haben wir zu Hause vor voller Hütte gegen Oldenburg verloren. Das ist ein emotionales Spiel, ist immer noch ein bisschen was anderes. Trotzdem haben wir es halt verloren, ohne, ja, so wie du es jetzt gerade auch schon aufgezählt hast, es ist auch nicht zu Unrecht verloren gegangen. Soweit können wir schon mal irgendwie festhalten. Ja, wenn Oldenburg 1-2 mehr macht in der ersten Halbzeit, wir können zwar hinten raus auch noch welche machen, aber dann hätte Oldenburg im Zweifel zwar auch noch gewonnen. Ja. Das ist so die Sache.
Die erste Chance hatte
Oldenburg. Natürlich verstehe ich dann, dass man zumindest mit dem Anzählen anfängt. Also ich bin auch kein Fan davon zu sagen, hier raus. Trainer in der Vergangenheit, sei es letzte Saison, hatten weniger Zeit,
das zu beweisen. Ja, das gehört zur Bewertung auch dazu.
Muss man der Wahrheit hinten aussagen? Meinetwegen darf er nachsteuern. Ich sag nur schon mal eiskalt heraus, hast du gegen Schöningen am Wochenende keinen ganz anderen Auftritt, dann müssen wir krasser reden.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber wir gehen jetzt erstmal
zum Spiel. Wir kommen zum Spiel, weil man hat mit Ulbricht und Engelmann gespielt. Man wollte 2 Tore, das glaube ich auch, dass das so ein bisschen der Plan ist.
Ja.
Was aber auf der Strecke geblieben ist, ist das Spielerische, ehrlich gesagt. Nicht nur hat Oldenburg bestimmt und wir konnten nicht dagegen arbeiten, man wusste auch, ehrlich gesagt, mit Engelmann und Ulbricht zusammen nichts anzufangen.
Genau.
Man hat sauhäufiger Ulbricht auf außen gesehen, wo ich denke, ja, wenn Engelmann, also man hat nie mit 2 Stürmern gespielt, da sind wir uns ja alle
einig. Du hast im Prinzip deinen eigenen Spielaufbau gestört, dadurch, dass du beide von Anfang an auf dem Platz hattest.
Ja.
Die Leute wussten nicht, was machen sollen. Es war vogelwild.
Die haben das so auch noch nie gespielt,
wenn ich
das
Du hast es auch wieder gesehen, das will ich ja jetzt auch mal der Mannschaft zugutehalten. Du hast die Qualität der einzelnen Spieler gesehen, wie die sich da teilweise durchgetankt haben. Wir haben einzelne schicke Aktionen gesehen, aber du hast gesehen, dass komplette Unsicherheit da ist, weil die ein Spielsystem gespielt haben, das sie nicht gewohnt waren.
Ja, genau.
Und das hat die komplett rausgerissen und das hat die Unsicherheiten gebracht und dazu geführt, dass wir hinten dran waren.
Dass du in der ersten Halbzeit noch nicht wechselst, da gehe ich
verständlich.
Das ist verständlich. Ich glaube, vielleicht sollte auch so ein bisschen gegengesteuert werden, aber so richtig Plan dahinter war halt nicht. Mal war Ulbricht auf außen, Engelmann auch mal hinten, mal war keiner im Zentrum so richtig. Also da war irgendwie schon zu erkennen, mit dieser Situation können wir jetzt gerade gar nicht umgehen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen, also Engelmann von Anfang an zu spielen, ja, ist sowieso gewagt, ne? Der alte Mann und so, die Witze haben wir ja alle schon gemacht. Ganz genau, du musst schon sagen, kannst du natürlich machen, aber dann musst du halt, einer von beiden muss dann sozusagen raus. Und das ist jetzt auch nicht so wild. Ulbricht ist ja Königstransfer, der wird eigentlich nicht nicht von Anfang an spielen. Trotzdem gibt es auch mal ein paar Phasen, wo du Belastungssteuerung haben musst und dann, dass er dann mal eine Pause kriegt und so.
Jetzt nur mal ganz kurz reingeworfen. Stell dir mal vor, der hätte das mit Engelmann gemacht. Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre, aber ich glaube, viel schlechter wäre es auf jeden Fall nicht gelaufen, wenn Ulbricht nicht da gewesen wäre. Und dann bringst du den in der 60.
Ja.
Der rasiert dir aber nochmal den Teppich von vorne
nach hinten. Ja, genau, das ist das Ding. Das Nachlegen ist auch immer so ein guter Punkt. Ja. Das hat ja im Altona-Spiel ja eindrucksvoll, jawohl, jein. Ja, also nach dem Wechsel, da allerdings von Senga, der eingewechselt wurde, ist danach das Tor gefallen und Engelmann kam ja schon zur Halbzeit und dann hat es auch nicht so ganz geklappt.
Aber mit Ulbricht kommt immer eine Powermaschine auf den Platz.
Also Ulbricht spielt ja immer von Anfang an. Also das ist ja eher der Plan A. Dass du da mal gegenarbeitest.
Ich das und aber so. Vielleicht anders gemacht an der Stelle. Also gut, aber das ist ja
nicht. Auf jeden Fall sind wir uns einig, Engelmann und Ulbricht sollten nicht zusammen starten.
Ja.
Oder zumindest nicht so. Vielleicht findet man da noch eine Idee. Aber man spielt ja.
Da muss es eine ganz klare Geschichte geben, dass du halt sagst, hier Ulbricht zieht sich zurück ins zentrale Mittelfeld oder wie auch immer, um dann mehr
ja, genau,
sowas. Für Engelmann zu sein und die beiden dann beide nach vorne laufen können. Weil machen wir uns nichts vor, das ist auch kein Angriff jetzt und auch nicht aufgrund des Alters oder so, da haben wir genug Späßchen drüber gemacht. Aber dass Ulbricht halt schon noch der Fittere, haben wir auch noch genug, ja, dass Ulbricht der Fittere ist und im Zweifelsfall da ja, zu und dann mitlaufen kann, da brauchen wir, glaube ich, drüber reden. Das heißt, wenn Ulbricht irgendwie das Ding in der Mitte sich festbindet, den Ball, und dann nach vorne geht und die Beine das miteinander austarieren, dann kannst du natürlich als Doppelspitze irgendwie ein schönes Tor machen, aber da muss es halt eine klare Hierarchie und eine klare Linie geben.
Ich glaube nicht, dass wir ein System sehen, wo wir mit Doppelspitze spielen.
Ich das glaube ich auch nicht. Könnte aber das wäre eine Möglichkeit, wie es funktionieren könnte. Also, dass er dann aus dem zentralen Mittelfeld mit nach vorne läuft und dann halt die zweite Spitze.
Ja, ist, glaube ich, wirklich zu ähnliche Spielertypen. Also wenn du dann, du hast ja auch noch See hier dann im Mittelfeld, Detas hast du auch noch irgendwo. Das sind, glaube ich, alles Leute, die kreativ am Ball sind. Ist halt nur die Frage, wie willst du die alle einsetzen, dass manche dann auf Flügel ausweichen. Du musstest ja theoretisch auf dem Flügel ja auch noch Dombröse, dann ist ja wahrscheinlich auch gesetzt, wenn er fit ist. Ist jetzt die Frage, was macht man mit Natsch und Schmidt zum Beispiel noch? Das sind ja auch alles Spieler, die du ja einsetzen wirst, und hat diesem Spiel auch gezeigt, dass du auf Außen einfach auch ein bisschen Power brauchst, wenn du so viele Spieler im Zentrum hast, brauchst du halt auch ein paar Leute auf Außen, die sich dann freilaufen, freispielen, wie auch immer. Hat auch gefehlt.
So man bisschen. Merkt
übrigens auch in der guten deutlich, Phase war es da, aber ja.
Zumindest habe ich das Gefühl, man merkt übrigens deutlich, dass dieser Konkurrenzdruck gerade auf diesen Positionen irrsinnig hoch ist mit Detas, Nats, Schmidt,
klar,
was du gerade
klar,
gesagt
klar,
hast.
Klar.
Deswegen meine Bitte an diese Kollegen, hört auf, zu stark zu zaubern. Ich meine, das sieht ganz nett aus, wenn es funktioniert, kann aber auch gut in die Hose gehen. Das hat zu einer super starken Aktion von Dorben Detas geführt, aber auch zu fünf, die eine absolute Graupen waren. Ja, und auch Schmidt, der nachher reingekommen ist, wo ich gedacht habe, jo, jetzt geht noch mal ein bisschen was, hat auch versucht, zu viel fußballerisches Können zu zeigen, in Anführungsstrichen, indem er halt rumgedribbelt hat und was weiß ich nicht alles. Das bringt uns am Ende nicht weiter. So ein bisschen solides Fußballspiel wäre dann an der Stelle angebrachter gewesen. Ich habe das Gefühl, man bringt das jetzt alle raus, um zu zeigen, guck mal hier, ich bin die leichte Feder, die halt auch noch so rumschwingen kann, und vielleicht bin ich doch besser im Starteinsatz und so. Und das bringt uns halt alle gerade nicht weiter.
Ja, kleiner Tipp von meiner Seite, mit Vorlagen und Toren geht das besser.
So.
Ja. Es war wirklich eine sehr, sehr schwierige erste Halbzeit. Die letzten 10 Minuten, wenn du da in Führung gehst, dann gehst du natürlich euphorisiert in eine Pause und so weiter.
Dann reden wir von einem ganz anderen Spiel.
Ja, wirklich. Ja, ich glaube auch, dann wird das auch anders bewertet. Weil wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, das Spiel war nicht ganz so schlecht. Über 90 Minuten gesehen.
Über 90 Minuten gesehen. Also ich finde die Leistung des Einzelnen jeweils, die war echt nicht so schlecht. Aber ich finde gerade hinten heraus, die letzte halbe Stunde hat es echt super schlecht, super schlecht harmonisiert. Ist also eigentlich nicht harmonisiert, so muss es sagen.
Ja, gebe ich dir recht.
Und das finde ich halt ganz fürchterlich, weil da merkst du auch dieser Drang, dieses Fuck, was passiert hier? Wir müssen unbedingt irgendwas anders machen. Es muss hier doch noch irgendwie klappen. Der war so hoch, dass keiner mehr auf den anderen geachtet hat und irgendwie versucht hat, das Spiel vernünftig nach vorne zu treiben, sondern irgendwie jeder noch selbst versucht hat, der Joker zu sein.
Ja, gut, das passt. Das kann sein, dass im Mannschaftsgefüge dann irgendwas nicht ganz
so. Das war ziemlich kaputt am Ende,
nicht so richtig klappt. Vielleicht auch, also wenn man, ich glaube, wenn man Altona und Oldenburg so als Lehrspiele die Saison nimmt, kann man daraus schon viel ziehen. Ist jetzt natürlich viel Hoffnung und so und wenig, wie soll man sagen, Handfestes, was man daraus ziehen kann. Aber ich glaube halt schon, dass gerade diese, das will auch niemand hören, dass man sagt, ja, gegen Oldenburg sehen wir immer scheiße aus und Derbys können wir halt nicht. Aber das ist so unbefriedigend, weil
als
das
liegt Meisteranwärter musst du auch ein Derby können.
Ja, genau. Und dass wir da immer verlieren. Ich meine, klar, wir sind in der Aufstiegssaison aber auch zweimal gegen Oldenburg verloren, sind trotzdem hochgegangen.
Ja, das
soll mich, sehe mich auch. Ist mir scheißegal. Haben
wir auch gegen Altona unentschieden gespielt?
Gegen irgendeinen Aufsteiger, mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Aber ist mir dann auch wurscht in dem Fall. Aber das ist einfach unbefriedigend. Du willst eigentlich auch, dass eine Mannschaft auf dem Platz brennt und von Anfang an Gas gibt, dass du eine spielerische Idee hast, dass du siehst.
Galligkeit.
Du willst den Plan sehen, wie du hier gewinnst. Ja, Galligkeit, das ist wieder so ein schönes Wort, was auch nichts bedeutet.
Nein, ich wollte nur einen Mann zitieren, der vor 2 Jahren hingeworfen hat heute.
2 Jahren?
Gestern vor 2 Jahren, ich weiß nicht genau.
Ach so, Good old Ernst.
Good old Ernst.
Ernest. Zweite Halbzeit geht man dann eigentlich mit dem Bewusstsein rein, das wird besser funktionieren. Ich weiß gar nicht, haben wir auch gewechselt? Ja, es kann gut sein, ich bin aber jetzt auch nicht mehr 100% sicher. Wie das da alle nochmal war mit diesem ganzen Fußball und so.
Da ist Freiburg.
Da ist doch sowas wie Oldenburg. Ja, genau, wir haben gewechselt, wir haben Dombröse gebracht für Tuklu, richtig. Das war ein Wechsel, stimmt.
Tuklu war auch, glaube ich, schon gelb, ne?
Kann gut sein, ja.
Will ich nicht 100% ausschließen. Also der Schiri halt auch viel Platz für Kritik gelassen, der Kollege. Ja. Keine klare Linie, muss man sagen.
Nee,
mal so, mal so.
Absolut nicht. Aber gut, kommen wir gleich zu. War ja nach dem Tor noch. Domröse, ich glaube, Tuklu war auch insgesamt gar nicht so verkehrt. Hatte, glaube ich, auch noch eine gute Chance. War aber ein bisschen überfordert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl.
Das ist das gute Wort, überfordert.
Das ist wahrscheinlich das Problem. Und das kannst du im Derby nicht gebrauchen. Und wenn du nochmal schnell nachlegen willst, dann hast du Domröse drin. Verstehe ich auch. Tuklu war auch, ich glaube, wenn man die beiden Spiele ansieht, wo Tuklu jetzt auch beide von Anfang an gespielt hat, ja, müsste eigentlich gegen Altona war noch ein bisschen besser insgesamt, aber insgesamt wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig Werbung für sich gemacht, von Anfang an zu spielen. Diese beiden
ich weiß auch nicht, ob Tuklu, hat der schon mal wohl vor so einer Kulisse gespielt? Ich weiß gar nicht, wo kam der jetzt noch her? Ich habe echt keine Ahnung.
Ich glaube, Vitoria Berlin oder ja, also so.
Ne? 10.000 Leute im Stadion ist, glaube ich, auch eine Hausnummer.
Ja, gut, letztes Jahr halt, ne?
Ja, selbst da hatten wir 100 weniger halt.
Ja, nee, mehr. Es war noch kein Rekord. Und das war das Rekordspiel.
Ach.
Ja, es waren 9.980 oder so, waren, glaube ich.
Gegen jetzt haben wir 9.886.
Ja, genau. Also knapp 100 weniger.
Okay. Ja, gut, dann nehmen wir alles zurück. Dann ist das ja gewohnt.
Ja, also ganz ehrlich, das kann, ja, ich weiß nicht. Ich kann es echt nicht beurteilen, weil es ist vielleicht ein Argument, dass.
Ja, so eine brennende heiße Hütte, das ist, glaube ich, schon auch noch
imponierend. Ich muss ja auch sagen, so richtig wie ein Derby hat sich aber ehrlich gesagt auf Platz auch nicht angefühlt. Ja,
das ist
ja
angefühlt.
Viel Kampf war da nicht. Also ich muss sagen, ich habe selten so einen guten Support von ganz Meppen gesehen. Selbst von unserer Tribüne aus ging es gut ab. Selbst von der Süd und West und die Ultras sowieso Feuer und Flamme gewesen. Und selten, ich glaube, ich habe noch nie so einen schlechten Auswärtsblock von Oldenburg bei uns im Stadion gesehen.
Nee, ich auch nicht. Die hast du fast nicht mitgekriegt.
Nee, zweimal, genau. Und das war's. Also das war wirklich, die waren ja auch komplett da, wollte ich gerade sagen. Aber das war echt schwach von denen. Aber gut, klar, jeder
Oldenburger, also Note der jetzt 1 für die Fans auf jeden Fall an diesem Heimspieltag.
Wie immer, ja. Ich meine, klar, jeder Oldenburger, der zuhört, kann meine Meinung auch abtun, als der ist eh nur neidisch, weil man verloren hat. Ist okay, aber ich fand trotzdem, dass das ein sehr, sehr schlechter Support war insgesamt. Auch eine geile Choreo von unseren Jungs, auch noch mal erwähnt. Bisher. Ja. Immer Choreo, jedes Spieltag Choreo. Ich hoffe, es durchhalten bis zum Ende der Saison. Mal gucken. Nein, kein Druck.
War natürlich nur ein Scherz. Kein Druck. Ich bin schon gespannt auf Sonntag.
Ja,
was auch ein bisschen unfair ist, weil eigentlich, also ob die schon fertig wäre, dann auch, wenn es eigentlich Auswärtsspiel.
Ja.
Ich würde mal sagen, hier, zack, zack.
Ja, sehr nett.
Ja, nur Spaß.
Spaß hier.
Jeder in diesem Bums hat Spaß.
Ja. Ja, Spaß hat das Spiel nicht gemacht, um nochmal zurückzukommen. Es ging, glaube ich, ganz gut. Ja, ich weiß gar nicht. Doch, es ging gut los. In die zweite Halbzeit waren wir spielerisch ungefähr so wie Oldenburg in der ersten. Kann mich noch entsinnen, dass ich im Stadion gesagt habe, Tor fällt aus dem absoluten Nichts. Das war ja auch in der 52. Minute. Das war ja schon recht schnell. Also wir haben schon nach vorne gespielt. Die Idee war ein bisschen zu erkennen. Es fehlte aber. Ja, ich glaube, oder war da schon die Chance von Engelmann? Das war, glaube ich, nach dem 0:1. Ich glaube, es war nach dem 0:1. Aber ist egal. Aber das Tor von Oldenburg, das müssen wir leider erwähnen, war, ja, ich habe mich im Stadion noch gefreut, dass da die Grätsche von Spreckelmeier so gut gesessen hat, weil da habe ich eigentlich damit gerechnet, alles klar. Da steht noch ein Mappner, der wird das wohl regeln. Und ja, sehe hier schon ein bisschen Kritik abbekommen gegen Altona. Nach dem Oldenburg-Spiel muss man sagen, ich hoffe, er muss Strafrunden laufen. Tut mir leid, eigentlich einer meiner Lieblingsspieler so ein bisschen, weil dem habe ich immer angenommen, angefühlt, dass er sehr gern hier ist, dass er hier alles reißen will, dass er, ja, dass das schon
dass irgendwie, er Bock auf Mappen
hat. Genau, dass er Bock auf Mappen hat und so. Glaube ich, nehme ich ihm natürlich immer noch ab, aber jetzt muss ich ihm leider auch mal ein bisschen Kritik dann zusprechen. Wie schlecht man in dieser Situation verteidigt, also das kann man eigentlich ins Lehrbuch aufnehmen und sagen, so in keinem Spiel irgendwie verteidigen, weil das ist so ein bisschen, Lutz hat ja noch geschrieben, das ist so ein bisschen sich auf den anderen verlassen, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Finde ich wild, wenn der Gegner, der Teamkamerad vor ihm noch auf dem Boden liegt, dann zu warten, dass der den Ball irgendwie noch mal wegschießt oder so. Ja, da lässt er den Ball irgendwie liegen, Oldenburg schnappt ihn sich, legt ihn quer und dann steht es 0:1 und jeder fragt sich, wie ist das denn hier passiert?
Ja, aus dem Nichts.
Ja, aus dem Nichts und ja, das war dann so ein Stimmungskiller logischerweise, weil das...
Man muss ja dann auch sagen, dass das, was du gerade beschrieben hast, quasi ja dann schon Blaupause war für das, was den Rest des Spiels gefühlt passiert ist. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher, denn also man hat sich viel zu viel auf denjenigen verlassen, der ja eh gerade mit dem Ball rumspielt. Also wie oft ich mich aufgeregt habe, dass da halt Lücken nicht geschlossen werden, dass da nicht nachgegangen wird, dass da nicht hinterhergezogen wird. Klar, wenn man so seine eigene Situation sieht dann immer und denkt, ja warte, ich stehe ja da, wo ich stehen muss. Hilft aber dem gesamten Mannschaftsgefüge und dem Spielgefüge absolut gar nicht. Hat halt super viel auch zu Fehlpässen und zu in den leeren Raumspielen geführt, was halt Oldenburg dann eher geholfen hat, ihr Spiel beizubehalten.
Ne? Ja, und was willst du natürlich in einem Derby nicht sehen? Du willst es
dir zerreißen. Ich will den Kampf sehen. Ich will, dass alle, ich will, dass drei auf die Pille raufrennen und die Dinger haben wollen. Und nicht, dass alle gucken, na, geht einer? Nee, gar nicht. Also jetzt ist auch zu
spät. Ja, und das ist das Problem. Das macht Oldenburg schon besser. Wir haben es denen natürlich leicht gemacht insgesamt, muss man fairerweise sagen. Also es war noch deutlich besser als das 0-2 letztes Jahr oder Anfang des Jahres war es ja noch. Das ist so, da waren wir ja eigentlich haushoch unterlegen. Also gegen einen unfassbar schlechten Gegner haben wir noch mal unfassbar viel schlechter gespielt. In diesem Spiel waren wir ja noch insgesamt ein bisschen besser, haben aber trotzdem auch, ja, wir haben vorhin schon gesagt, verdient hat Oldenburg, das kann man sagen, gewonnen. Ja und nein. Es ist ein typisches 0-0-Spiel oder von mir aus 1-1, eigentlich ein Unentschieden-Spiel, aber was halt irgendwie erzwungen wurde von denen. Und wir halt im Endeffekt zu wenig Ideen hatten, wie wir dann den Ball ins Tor buxieren. Wir hatten halt nach dieser, bevor wir zu der Szene kommen, vielleicht nochmal eben auf den Schiri, der ja eine klare Tätigkeit in der 55. Minute oder 56. Minute gegen Wensing einfach mal mit Gelb bestraft, wo man sich fragt, in welcher Schiedsrichterschule hast du das gelernt? Gnade vor Recht oder was? Das geht einfach nicht. Das ist fast schon Skandal in dieser Situation, dass dann einfach mal mit einem, ja, ist halt eine Faust im Gesicht, komm, Kollege, machen wir nicht. Kriegst du nur Gelb. Also absurd und indiskutabel. Und was der da gesehen hat, würde mich mal sehr interessieren. Aber er wird wahrscheinlich so wegen, ja, war bestimmt noch eine Bewegung, bla und blub. Aber nein, klare Fehlentscheidung. Und wenn er es nicht gesehen hätte, ist ja noch was anderes. Aber da Gelb zu geben, entbehrt sich einfach nur jeglicher Logik und ist ein Skandal. Und ja, dann ging es, also einfach nur der erwähnt, könnte sein, dass ein 10-Mann, dass das nochmal das Publikum natürlich nochmal angeheizt hätte. Oldenburg hätte sich dann einfach mehr reingestellt und wäre es vielleicht auch nicht hundertprozentig gemacht. Aber klar, so eine rote Karte verändert so ein bisschen was. Aber ehrlich gesagt habe ich immer das Gefühl, wenn wir gegen 10 Mann spielen, wird es immer nur schlechter. Dann
wird es auch gefährlich, ja. Weil der Elfte nicht mehr weiß, was er tun soll.
Ja.
Und der bringt Unruhe bei den anderen rein.
Ja, genau. Deswegen, also da war dann, sei aber trotzdem erwähnt, danach, ich weiß nicht, wie gesagt, mit der Engelmann-Chance, weiß ich nicht, ob das vor dem 0-1 war oder danach, das war noch die einzig richtig gute Chance. Dann hatte man, glaube ich, noch einen Kopfball ans Außennetz gemacht und irgendwie noch war es Engelmann, der auch noch mal hat Dombrö den Pass gespielt. Ist auch egal. Letzte Szene, glaube ich, irgendwie 88 Minuten oder sowas, wo dann Ball quergelegt wurde und Freund und Feind am Ball vorbei rutschen. Ja. Dann geht das halt einfach mal 0-1 aus. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich nach dem Spiel nicht so krass niedergeschlagen war, weil...
Was?
Ja, nicht so wie bei anderen Spielen so gegen Oldenburg.
Okay, also darf ich das kurz eben da kurz intervenieren? Weil es gibt halt selten die Szene, dass Lukas, ja, ich sag mal, desillusioniert und demotiviert neben einem sitzt. Das war aber auf jeden Fall nach der 82. Minute oder sowas bei uns der Fall.
Ja.
Also da war halt so der Punkt da, wo Lukas den Glauben verloren hat, dass hier heute noch was geht. Und also das ist halt immer, weißt du, wenn der Frust war auf jeden Fall bei dir angekommen. Du warst vielleicht nicht total negativ drauf, aber du warst auf jeden Fall... Und hast noch so da, also ganz, ganz schlaff da gesessen und dir das angeguckt. Und das ist halt schon sehr ungewöhnlich für dich, muss ich dir sagen. Das war vielleicht auch aus der Wucht dessen heraus, was da gerade passiert ist, in Anführungsstrichen. Deswegen musst du ja nicht komplett negativ hinten raus gewesen sein. Aber merkte halt schon.
Vielleicht hat das Bier auch geholfen.
Man merkte halt schon, auf jeden Fall, du hast da halt auch nicht mehr dran.
Ich glaube, dass hier heute noch was geht. Ja, aber ich glaube irgendwie immer noch, dass wir aufsteigen werden. Und vielleicht ist das nicht erklärbar, sondern einfach nur ein Gefühl in mir. Kann auch sein, vielleicht habe ich das während des Spiels oder habe ich dann nach dem Spiel einfach die negativen Gefühle weggeschoben, weiß ich jetzt nicht genau.
Nach dem Spiel, nach dem Abpfiff hast du das auch noch gesagt, wir steigen trotzdem auf. Das stimmt, ja. Das kann ich noch irgendwo unterschreiben.
Nein, ich wollte gerade sagen, ich weiß aber noch, wir haben uns auch noch unterhalten während des Spiels, das mache ich auch ab und zu mal nicht.
Ja.
Was nicht an dir liegt, natürlich. Es gab, glaube ich, auch noch eine Szene, fällt mir gerade so ein, Fädel, der irgendwie auch im Strafraum weggecheckt wurde oder weggebolzt wurde, wo es auch keinen Elfmeter gab. Oder?
Aber ja, das war, glaube ich, nicht hart.
Aber das war nicht hart genug. Ne? Ja, ich habe irgendeine Szene noch im Kopf, aber ich weiß es dann nicht mehr ganz genau, wo ich auch gedacht habe, das ist doch klarer Elfmeter, aber gut.
Ich finde das übrigens bemerkenswert, dass du dieses Gefühl noch in dir hast.
Du nicht?
Ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht mehr. Also ich wie gesagt, ich habe das Altona-Spiel nicht gesehen. Das fehlt mir jetzt, glaube ich, irgendwie in dieser Range halt auch. Ich habe dann halt auch das gesehen, okay, wenn du halt ab der 76. da noch ein 4-4 holst, super. Oldenburg hat mir halt so viel Sorge bereitet, weil ich ich habe das häufiger bei uns schon gesehen, wir haben die Qualität auf dem Platz, hundertprozentig. Wir haben eine geile Mannschaft, also wir haben geile Individuen auf dem Platz, die das Spiel reißen können und die halt, viele davon können Unterschiedsspieler sein, warum du diesen Aufstieg schaffen kannst. Was mir jetzt noch fehlt, oder was halt ganz deutlich Oldenburg für meinen Geschmack gemacht hat, ist die Koordination als Mannschaft. Das ist das, was jetzt irgendwie gerade komplett raus war, wo ich halt, zumindest beim ersten Heimspiel, das wir hatten, noch ein bisschen mehr das Gefühl hatte, es scheint zu funktionieren. Wohlgemerkt, aber es scheint. Da waren auch noch Unstimmigkeiten, da hast du aber am Anfang der Saison immer. Das war jetzt aber total krass. Wir sind da ja vorhin schon drauf eingegangen. Vielleicht wurde man nervös, vielleicht wollte unbedingt jeder der Joker sein, keine Ahnung was. Das muss anders funktionieren. Und das ist halt tatsächlich die Geschichte des Trainers dann, der zwanghaft jetzt diese Individuen zu einer Mannschaft formen muss. Und das muss jetzt zügig gelingen. Und mit zügig meine ich bis Sonntag.
Ja, richtig.
Ne? Das sehe ich auch so. Denn wenn das Sonntag nichts wird, dann muss es irgendwie anders gelingen. Um es noch vorsichtig zu, wirklich, weil also, sonst haben wir nichts mehr. Wir können nicht wie letzte Saison weiter warten und gucken, ja, jetzt ist HWC erst 12 Punkte weg, jetzt ist HWC erst 15 Punkte weg und dann machen wir eine Winterpause noch und dann schaffen wir es ja eh auch immer noch. Das ist alles Quatsch. Im Augenblick sind wir auch alle noch in der Schlagdistanz.
Es ist halt relativ, 2 Punkte Rückstand auf Drochtersen und ein Punkt auf Oldenburg, glaube ich.
Aber das kann auch ganz schnell in die falsche Richtung kippen.
Und auch 2 Spieler
vor. Und das wollen wir halt nicht. Und eigentlich habe ich mir vorgestellt, dass wir zu diesem Zeitpunkt oben in der Tabelle stehen und von da an den Rest der Saison anführen. Das ist das, was ich mir vorgestellt habe.
Ja, ich verstehe das. Ich kann das auch nachvollziehen so ein bisschen, weil man kann auch dieses Oldenburg-Spiel ganz klar als Downer sehen. Ja, ich finde aber schon, dass ja die Qualität in der Mannschaft steht. Ich glaube auch, dass, und da muss den Schuh muss Binnemann sich anziehen. Das Spiel war, habe ich auch schon oft gelesen und ich stimme auch zu, es ist vercoacht gewesen. Weil die erste Halbzeit hat schon viel kaputt gemacht. Na klar, wie das Gegentor fällt, das kannst du als Trainer natürlich nicht beeinflussen. Das will ich dann auch nicht sagen. Dann, wenn es danach nicht hundertprozentig läuft, ist auch schwierig nach so einem Negativpunkt. Aber allein wie die ersten 30 Minuten gelaufen sind und dass es da noch 0-0 stand, war schon sehr glücklich für unseren SV. Das muss man aber auch fairerweise sagen. Es ist halt drin, diese spielerische Qualität ist halt da, das ist zu erkennen. Viele sagen ja auch, mit dem Trainer schaffen wir es nicht, weil der kann die Jungs nicht einstellen. Da hat er jetzt meiner Meinung nach 2 Spiele hat er jetzt Zeit, das zu zeigen. Man hat jetzt wirklich Altena und Oldenburg muss man dann so ein bisschen als Lehrgeld jetzt sehen. Ich weiß, will auch niemand hören. Haben wir ja letzte Saison, wurde ja auch als Ausrede oft genommen. Es ist halt noch eng, genau, 2 Punkte oder 5 Punkte auf Jeddelo, aber komm, scheiß auf Jeddelo. Ja. Grundsätzlich ist das immer eine richtige Entscheidung. auf die brauchen wir nicht gucken, wenn es um Aufstieg geht. Aber es sind halt Oldenburg, es sind Drochtersen Assel, es ist Phoenix Lübeck von mir aus, auch wenn ich die mir auch nicht so richtig vorstellen kann.
Habe ich mir bei Havels auch nicht vorstellen können.
Nee, richtig. Das ist ein guter Punkt. Von daher, jetzt hast du Schöning und Hannover 96-2. Das sind zwei Mannschaften, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Dann zeigt sich, was ist eher Realität? Es ist Kickers und Lübeck. Ne? Lübeck darf man ja auch nicht hoch zu hoch bewerten. Das ist ein ganz klarer Abstiegskandidat. Ein ganz, ganz klarer Abstiegskandidat. Scheißegal, ob die 2-1 gegen Darmstadt verloren haben. Die sind ganz klarer Abstiegskandidat. Die waren auch gegen uns unfassbar scheiße. Und Kickers war ein sehr glücklicher, also verdient, aber glücklicher Sieg irgendwie. Ne? Mhm, aber das ist genauso in Oldenburg. Oldenburg wird sich das Spiel so schönreden, wie wir uns das Kickerspiel schönreden. Können sie auch machen. Wenn wir jetzt gegen Schöning und Hannover zeigen, die können wir spielerisch beherrschen, dominieren oder halt wenigstens unser Spiel aufziehen und gewinnen. Dominieren, scheiß drauf. Muss nicht unbedingt. Aber eigentlich wäre es schon schön, wenn du da halt wirklich mit mindestens 2 Toren Unterschied gewinnst und 3 Tore oder sowas machst. 3-0 gewinnst, 3-1, von mir aus 4-1. Irgendwie sowas. Aber man muss einfach sehen, das ist der Plan, den verfolgen wir und den können wir durchziehen. Und
wir haben eine gewisse Macht auf unserer Seite.
Eben, genau. Wenn das in diesen 2 Spielen gezeigt wird, dann glaube ich, ist Lukas Binnemann der Richtige an der Seite. Wenn wir diese beiden Spiele nicht gewinnen sollten und Ach und Krach Siege nehme ich auch noch mit, brauchst du in der Saison auch, sozusagen, um zu sehen, dass man dann aufsteigt, dann guckt man da vielleicht immer noch ein bisschen skeptisch drauf, aber trotzdem, ich will die Spielidee wiedersehen. Und Altona und Oldenburg haben halt gezeigt, das kann funktionieren, nicht über 90 Minuten, aber jetzt will ich über 90 Minuten sehen, wie wir Fußball spielen und was der Plan ist, was auch der Plan für die ganze Saison ist, weil sonst kann man das gleiche Argument ziehen wie letzte Saison, die spielerische Entwicklung ist gefährdet.
Das ist sie jetzt schon. Und das muss man ja sagen, die Tendenz ist definitiv negativ. Das müssen wir so festhalten.
Ja, gut. Aber dass du halt nicht alle Spiele gewinnen kannst und nicht immer auf einer Euphoriewelle schwebst, ist auch klar. Dass es halt natürlich in so einem Downer gegen Oldenburg ist, ist natürlich scheiße.
Das hätte man auch um jede Macht vermeiden müssen.
Ja.
Vielleicht braucht es dann halt auch mal so eine Entscheidung. Ich war atypisch und irreal, dass sowas passiert, aber vielleicht braucht es dann halt mal so eine Cojones-Entscheidung, dass du in der 20. Minute sagst, ey, das mit Engelmann vorne funktioniert nicht, lass uns von hinten was anderes aufziehen.
Ja.
Ist dann halt vielleicht mal, das ist eine harte Entscheidung, braucht man nicht, die fällt zu 99% nicht.
Ja.
Aber vielleicht ist es halt diese eine 1% Entscheidung, die man dann halt mal fällen muss.
Da man ja als erstes Domröse gebracht hat und der wahrscheinlich einfach noch nicht fit war für mehr als 45 Minuten, ist es auch so eine Sache. Ja, es ist alles,
wir gucken von draußen drauf.
Ja, klar. Deswegen, ich sehe dieses Spiel und denke mir so, da ist viel schief gelaufen. Ich sehe das Altona-Spiel und sehe, da ist viel schief gelaufen. Wenn da die richtigen Schlüsse draus gezogen werden, bin ich erstmal zufrieden.
Das sehen wir Sonntag.
Sehen wir Sonntag, genau. Das Heimspiel, das getauschte Heimspiel mit Schöning findet dann zu Hause statt.
Schade eigentlich, ich dachte, ich fahre auswärts.
Ja, es ist diesmal ein reguläres Heimspiel, nicht so wie das Jeddelo-Auswärts-Heimspiel oder wie man es genannt hat. Das ist Heimrecht-Tausch, also wir spielen eine Rückrunde in Schöning, wenn die das Stadion für die tausenden blutrünstigen Mappen-Fans erstmal fansicher gemacht haben.
Sauber, das heißt, wir spielen also
wir spielen wieder zu Hause, auswärts. Natürlich, ja. Genau. Wir spielen in Meppen auswärts. Das war natürlich nur ein kleiner Gag, ne? Aber es wurde, glaube ich, irgendwie als Risikospiel deklariert, wo ich mir denke, what the fuck, Alter? Ja. Schöning ist am Arsch der Welt. Da kann man froh sein, wenn da 200 Meppner sich dann auf den beschwerlichen Weg hinter Wolfsburg noch eben hinmachen. Ganz am anderen Ende von Niedersachsen.
Halt auch, was ist einfacher und günstiger, ob man halt das Stadion in Schöning halt sicher macht für die 200 Meppner, die kommen, oder ob man die 11 Einwohner von Schöning einfach evakuiert für die Zeit.
Ja, also nee, ich finde es ja auch immer schwierig, weil wo haben Meppen-Fans sich denn mal in letzter Zeit auswärts irgendwas zu Schulden kommen lassen, dass man sagt, das können wir nicht, und dann frage ich
mich. Ja, hier, es gab dieses Handy-Video.
Komm, ja, nee. und dann hast du, nee, wo wollte ich jetzt hin?
Was haben sich Meppen-Fans zu Schulden
kommen lassen? Ja, genau, wo wollte ich gedanklich jetzt hin? Das hat mich komplett rausgebracht.
Tut mir leid.
Ja, gut, egal.
Wir kommen also schneller zu einem Nicht-Freitagabendspiel zu Hause, als wir
das gedacht haben. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Warum, wenn der Verband weiß, dass man solche Spiele aus welchen Gründen auch immer gegen Meppen als Risikospiel macht, warum lässt man solche Vereine zu? Und warum sagt man nicht, okay, wenn ihr in diesem Stadion gegen Vereine, die Fans mitbringen, nicht spielen könnt, dann zeigt das bitte ein Stadion, wo Vereine mit Fans hinkommen können.
Ja.
Und nein, der Verband macht es nicht, weil der einfach der beschissenste Verband dieser ganzen Liga, der ganzen Nation ist.
Der Hate musst du doch raus.
Ja, genau, deswegen. Und deswegen ist die Aufstiegsreform auch so wichtig, damit dieser scheiß Nord-FV endlich verschwindet. Das ist der eigentliche Grund. Also selbst der bayerische Fußballverband ist mit Sicherheit kompetent, also dieser verfickte Nord-FV. Entschuldigung. So, das war's nochmal eben.
Das musst du auch noch ausgehört haben.
Und nicht NFV, Nord-FV. NFV ist der niedersächsische Fußballverband, Nord-FV ist der norddeutsche Fußballverband. Das sind die dummen Penner. Denn dieser sächsische Fußballverband, keine Ahnung, wie die sind. Die haben nur mit Amateurfußball und Oberliga und so zu tun und mit dem beschissenen Landespokal. Okay, sind auch ein bisschen unfähig. Der aufgeteilt ist auf auf Amateure und Profis, wo du dich auch fragst, okay, ja, dann machen wir halt drei Freilose, damit die fünf niedersächsischen Profivereine in Anführungsstrichen auch in einen Topf kommen und die anderen 20 Amateurvereine in den anderen. Ja, großartig NFV. So, NFV und Nord-FV, beide scheiße. Liebe Grüße.
Was an dieser Stelle zu erwähnen wäre, was nicht so scheiße ist, das ist unser PayPal-Link, den ihr unten findet. Wir freuen uns immer über Hilfe.
Aber der Nord-FV hat auch einen Fanshop übrigens.
Damit ihr auch den Hate im nächsten Podcast wieder hören könnt. Freuen wir uns, wenn ihr uns halt bei PayPal mal einen Kommentar da lasst.
Ja.
Mit einer kleinen Gabe.
Tobi, wenn du noch Zeit hast, würde ich gerne über die zweite reden.
Wenn du es schnell machst, ja.
Und über die Frauen eventuell noch.
Oh, jetzt rast du ja voll aus.
Ja, weil die zweite hat ja nach dem 2-2 Auswärtssieg in Reden zu Hause im neuen Heimstadion in Hemsen 4-1 gegen Germania Egesdorf Langreder, ich kann den Namen nicht merken, 1. FC Gehl gespielt. Wenn jemand übrigens weiß, wie dieses Stadion heißt in Hemsen ohne Markenname, sollen wir das mir bitte schreiben, weil ich habe da im Internet nichts gefunden.
Altes Stadion.
Ja, ich habe alter Sportpark am Kreuzweg, habe ich es genannt. Das stimmt aber nicht, weil der ist quasi an der Straße direkt links, wenn man also an den Fußballstadien vorbeifährt, an den beiden Plätzen. Ja, der S&B, die S&B Arena, den Namen weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, die ist es ja nicht. Ich möchte gerne wissen, wie das Ding in echt heißt. Wenn das jemand weiß, soll es mir bitte schreiben, damit ich das für meine Recherchen weiß. Ja, ich habe es auch versucht zu googeln.
Nee, nee, tue ich gar nicht.
So, gut, danke. Aber
du erzählst ja.
Ja, erstes Heimspiel nach dem 2:1 Auswärtssieg in Rheden, wo wir mit zwei roten Karten ein 0:1 aufgeholt haben und 2:1 gewonnen haben. jetzt Angstgegner meiner Meinung nach, so Egesdorf habe ich immer noch so abgespeichert, zumindest die Heimspiele sehen wir immer sehr schlecht aus und so ein bisschen das Oldenburg der Oberliga Niedersachsen, dass die uns dann immer trotz schlechter Leistung immer noch fertig machen. In diesem Fall muss man sagen, Egesdorf trat erst so ein bisschen als Favorit auf, tatsächlich, hatte auch eine Riesenchance, die erste, Shirin Namoyan, unser neuer Keeper, richtig starke Parade rausgepackt und direkt im Gegenzug Doppelschlag SV. Da war es nämlich, ich muss sagen, muss ich mal kurz in meine lieben Notizen reinluren, wie ich euch das auch noch geschrieben hatte. Ich ticker ja immer ganz gerne für euch dann und für mich dann hinterher auch, weil ich dann nämlich auch noch weiß, wer und wie die Tore gemacht hat. Mika Herrmann, richtig stark, geht da durch 3-4 Gegner durch, passt dann den Ball auf Janis Hagemann, der das dann schön einschiebt zum 1-0 und irgendwie 3 Minuten später ist dann Hermes, der den Ball auf Muja passt, der sich richtig stark um den Gegner rum dreht. Der Pass von Hermes auch richtig stark quasi durch die Abwehr durch. Muja dann gegen den...
Hätte ich rumkugelt sagen können.
Hätte ich rumkugeln, warum?
Ja, rumkugeln.
Okay, gut. Und Muja dann ins lange Eck schlänzt das Ding. Da war Meppner Druckphase. Danach auch noch Pfostenschuss. Und spielerisch muss man sagen, ist das wirklich schon sehr, sehr gut anzusehen. Auch da eine Systemumstellung so ein bisschen. So eine Art ja 4-5-1, würde ich sagen. Ohne klare, ganz klare Spitze. Falsche 9, wie man dann so schön sagt. Also wirklich ein paar sehr offensiv. Ich glaube, der Letzte in der Kette war immer Armin Muja, mal Daniel Benke. Mika Herrmann natürlich auch so. Das waren so immer die drei, die es immer so ein bisschen abgewechselt haben. Vielleicht war es auch eher so eine Art 3-5-2, aber eher dann so mit keinen klaren Stoßstürmern, sagen wir jetzt mal. Und ja, viele gute Bälle, auch gute lange Bälle, das kann ja auch mal sein, ne? Was bei den ersten Männern nicht so gut funktioniert hat, war doch gut anzusehen, wenn du den Ball lang auf Flügel machst und dann ja viel Wiese und Gegner überbrückst und da dann die Chancen herausspielen, dann hat man ja auch nichts gegen so eine Spielweise. Aber auch insgesamt war das spielerisch schon sehr, sehr stark. Würde ich fast sogar sagen, auch ein Fortschritt vielleicht so, was die letzten Saisons angeht. Und falls jemand falls Tobi zuhört, ne, ist jetzt keine große Kritik so, aber ich fand, das konnte man sich vielleicht spielerisch tatsächlich besser angucken als letztes Jahr. Nee, war ja auch guter Fußball letztes Jahr. Das ist nur etwas andere Spielweise. Und ja, so ein 4-1 ist ja vielleicht auch nicht ganz repräsentativ, wie die ganze Saison dann so läuft. Also schauen wir mal. Ja, dann, ich glaube, eine gute Chance hatte Egesdorf auch noch mal in der ersten Halbzeit. Und dann, ja, zweite Halbzeit wollten die schon, ich sag mal, zurückkommen und hatten dann auch deutlich mehr vom Spiel am Anfang. Zeigt sich vielleicht auch so ein bisschen, was das Problem einer so jungen Mannschaft sein könnte. Das, was dann so, wenn man so mit so massivem Gegnerdruck und vielleicht auch mal mit Negativmomenten passiert, ob das dann die Mannschaft dann vielleicht auch so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Ich habe ja auch gesagt, immer jeder, der mich fragt, wie siehst du mit dem 2 nächstes Jahr, sage ich immer, ich glaube eher schon Abschiedskandidat nicht Nummer 1, weil dafür kann ich die Aufsteiger zu schlecht einschätzen. Aber dass der Klassenerhalt diese Saison schwieriger wird als die letzten Jahre, glaube ich schon, weil ich glaube, dass die Jungs nicht Fußball spielen können, sondern weil ich glaube, dass so ein 8 Spiele ohne Sieg, wie es ja auch letzte Saison so war, und Platz 18 eventuell mal, mit dass so eine ganz junge Truppe das nicht ganz so gut wegstecken kann, die auch sehr, sehr neu ist und noch nicht hundertprozentig, ich sag mal,
zu viel weiß. Der Mannschaft
halt, ne? Genau. Und das ist gar nicht kritisch gemeint oder gar nicht als große Kritik gemeint, sondern. Das ist
realistisch betrachtet.
Genau, ja, das denke ich auch. Aber halt, wenn es läuft, jetzt Spitzenreiter erstmal übrigens in der Oberliga, dann glaube ich schon, dass da auch deutlich mehr möglich ist. Aber naja. Wir müssen halt mal die ganze Saison sehen. Und ich bin erstmal froh über jedes Erfolgserlebnis und jeder guter Fußball, der gespielt wird. Und deswegen nehme ich das auf jeden Fall gerne mit. Ja. Genau, in der Druckphase von Egesdorf macht dann Meppen das 3-0. Also richtig, richtig schön auf die Flügel gespielt. Malte, der dann den Ball querlegt auf oder in den Rücken der Abwehr legt auf Benke, der dann das Ding aus 16 Metern zentral ins Tor ballert. Und ja, das war so ein bisschen die Vorentscheidung. Es fiel zwar noch das 3-1 dann, ähnlich wie unser 1-0, wo dann der Egesdorfer die halbe Meppner-Mannschaft stehen lässt, einmal abspielt und dann ja zum Tor einlädt sozusagen oder verlädt. Und ja, dann gab es noch ein paar Minuten später einen Elfmeter für Meppen. Da hatte ich noch irgendwie in Erinnerung, dass das so war. Ich musste irgendwie an Chris Hiemlein denken in der Szene, weil ich glaube, das hatten wir auch schon mal, dass eigentlich eine sehr ungefährliche Aktion dann auf einmal zu einem Elfmeter geführt hat. Aber da konnte ich die Entstehung ganz gut sehen, weil Luca Köster rangelt halt mit so einem Egesdorfer vorher schon. Die stoßen sich gegenseitig mit der Brust so ein bisschen. Dann rennt Köster quasi genau perfekt los, als die Ecke kommt. Ja, der Egesdorfer hält ihn halt fest und zieht ihn halt runter. Und das ist ein ganz klarer Elfmeter. Ich habe eigentlich noch gedacht, hoffentlich hat der Schiri das gesehen, weil dann bleibt ihm eigentlich keine andere Wahl. Aber man guckt ja nicht unbedingt immer nach hinten. Aber gut, der Linienrichter wird es ihm spätestens gesagt haben. Und ja, so war es dann. Elfmeter, Moritz Hinkamp vollendet zum 4-1. Und danach ja, hatte Egesdorf auch noch ein, zwei gut. Ich glaube auch noch einen Lattenschuss. Aber das hat Meppen souverän runtergespielt. Im Stile einer Spitzenmannschaft tatsächlich. Ja, und so steht man nach 2 Spieltagen auf Platz 1 und am Freitag spielt man im Emsland Derby, The Real Emsland Derby gegen Holthausen Biene. Holthausen Biene? Ja, am Biener Busch. Freue ich mich sehr drauf, habe ich richtig Bock drauf. Ist, also keine Ahnung, wie man das Derby nennt. Vielleicht kann man es auch, ist ja noch ein bisschen regionaler tatsächlich als Spelle.
Nachbarschaftsderby,
keine Ahnung, ob das einen offiziellen Namen hat. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, wo wir 3-0 verloren haben. Das war noch Landesliga. Da habe ich noch. Gab nie ein Spiel, wo ich eine gute Meppener Mannschaft so krass dominiert gesehen habe vom Gegner wie da. Wir haben 3-0 verloren, hoch verdient. Wir hatten, glaube ich, 8 Minuten, nach 8 Minuten stand es 0-1 und danach hat Holthausen Biene uns so hergespielt. Da kann man sagen, da trifft eine gestandene erste Herrenmannschaft auf eine U23 so ein bisschen. Aber ja. Selten so krass dominiert den Gegner gesehen, aber ja, wir sind ja dann im Endeffekt doch aufgestiegen, aber da habe ich gedacht, okay, Biene ist unfassbar stark, die werden locker hochgehen, aber sind sie ja dann nicht, weil es ja nochmal ein bisschen anders gekommen ist. Gut, ja, die Frauen, ich kann gar nicht viel zu den Frauen sagen, weil ich weiß nur, dass wir 1-0 gewonnen haben in Kiel, also das war's, ne, also jetzt, genau, Holthausen Biene am Freitag unbedingt hingehen, Holthausen Biene auf Tabellenplatz 18, 1-7 Tore, also die haben das erste Spiel, glaube ich, nur knapp verloren und jetzt aber 5-1 gegen den Mitaufsteiger. Jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall, Biene, da kann man dann vielleicht deren Krise verschärfen und wir können uns dann quasi oben festsetzen auf Platz 1. Kann übrigens auch sein, dass wir zum Netzwerk nicht mehr Erster sind, weil es sind ein paar Spiele verschoben. Mittwoch spielt, glaube ich, auch noch irgendjemand. Aber nun, erstmal schöne Momentaufnahme mit Platz 1. Ja, sehr guter, also Saisonstart gelungen. Aber gut, nach 2 Siegen kann man das vielleicht noch nicht ganz so sagen, wenn man mal auf andere Mannschaften im Verein guckt.
Genau.
Gut, gucken wir auf den ersten Pflichtspielsieg unserer Frauen. Die haben im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel 1-0 gewonnen. Traditionell tun wir uns immer schwer im DFB-Pokal in der ersten Runde. Wir sind ja immer als Favorit da. Holstein Kiel war letzte Saison Tabellenplatz 2 in der Regionalliga Nord der Frauen und hat unseren Mädels auch wohl schwer gemacht. Es gibt auf NDR so ein paar kleine Highlights zu sehen, wo 2 Chancen von Kiel und unser Tor gezeigt werden. aber es gab auch noch einen Lattenschuss von uns und der wurde, glaube ich, nicht gezeigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da merkt man schon, wer hat es aufgezeichnet. So. Ja. Es war halt das Medienteam vor Ort und da ist man dann immer ein bisschen, ja, ich sag mal,
parteiisch,
genau, das ist das richtige Wort. Ja, das sind wir natürlich hier auch und deswegen sagen wir, wir haben hochverdient 1-0 gewonnen. Ja, keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Aber wir tun das halt immer schwer. Letzte Saison auch, glaube ich, nur 1-0 gewonnen in der ersten Runde. Dann haben wir, glaube ich, gegen Bochum mal, als sie in der Regionalliga waren, als Bundesligist 1-0 gewonnen. Ich glaube, wir haben einmal irgendwie 7-1 gewonnen. Also gegen Magdeburger FFC, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber ist schon ein paar Jährchen her. Deswegen, ich finde es immer schade, wenn solche Spiele dann immer so weit weg sind. Weil ich wäre wohl gerne hingefahren, aber nach Kiel ballern, Alter. Dann bin ich halt doch. Und wenn die Zweite dann auch zu Hause spielt, ja, dann fällt die Entscheidung für mich natürlich pro Heimspiel aus, fällt es aber immer, auch wenn die ersten Männer auswärts spielen, dann zum Beispiel gegen Hamburg 2, ist, glaube ich, das nächste Auswärtsspiel irgendwie in einem halben Jahr gefühlt. da spielen die Frauen zu Hause im Heimauftakt gegen Mainz und da werde ich dann auch lieber dahin gehen. Aber das nächste Spiel der Frauen ist in Wolfsburg gegen Wolfsburg 2 am Stadion am Elsterweg, glaube ich. Das alte, ganz, ganz alte Bundesliga-Stadion von VfL Wolfsburg Männer. war auch schon einmal da, ist ein ganz schöner Trümmer, aber war trotzdem irgendwie eine schöne Atmosphäre da, auch wenn da nur 100 oder 200 Leute da waren. Ist auch trotzdem irgendwie ein schönes Stadion, wenn man mal denkt, okay, ja, hier wurde auch mal Bundesliga-Fußball gespielt, kann man sich jetzt heutzutage nicht mehr so richtig vorstellen, war aber insgesamt eine ganz coole Auswärtsfahrt und da haben wir 0-0 gespielt, das war nicht so geil, deswegen hoffen wir jetzt, Wolfsburg 2 als Aufsteiger, ja, müsste eigentlich Aufsteiger sein, aus der Regionalliga Nord, wird jetzt ja unser erster Gegner und ich bin mal gespannt, was für die Frauen so ein bisschen das Saisonziel ist. Die, ich sag mal, die Vorbereitungsspiele haben eher gezeigt, wir können wohl vielleicht oben mitspielen, wenn alle fit bleiben und der Kader dann dementsprechend breiter aufgebaut ist. Also dementsprechend dann, wenn viele sich verletzen, ist er natürlich dann sehr, sehr dünn, weil der ist traditionell halt dünner als der Männer. Aber ja, wenn alle fit bleiben, was sich ja eigentlich schon in der Vorbereitung gezeigt hat, das ist nicht leicht. Man leider sagen, zwei Kreuzbandrisse schon in der Vorbereitung, dann Marlin Kropp auf Krücken gesehen und Carla Stinken, die Ersatzkeeperin beim Spiel dazu wurde auch auf Krücken gesehen. Ja, das ist dann natürlich so eine Sache, aber ich glaube, fußballerisch kann man da schon Fortschritt zur letzten Saison erwarten.
Aber wir gucken mal, was wird.
Bin mal optimistisch, ne?
Ja. Das ist ja schön, wenn wir halt in den anderen Bereichen erstmal optimistisch sind. Wir bleiben es in der ersten Herren auch.
Wir bleiben überall optimistisch. Was bleibt uns anderes übrig als Optimismus?
Die nächste Folge des 1912 Mappen Podcasts und die wird es dann.
Nehmen wir tatsächlich nach einem Spiel jetzt wieder auf, Tobi?
Nächstes Mal auf jeden Fall.
Ja, geil. Ja, weil das Spiel. Ist ja
ein Heimspiel.
Spiel gegen Schöning ist ja Sonntag und das Spiel gegen Hannover ist am Mittwoch.
Da, oh. Und doch wieder zwei. Tobi. Da wird schon wieder hängen. Schauen wir mal. Wollen wir es hoffen?
Schauen wir mal, was wird, ne?
Was wird. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Man sieht sich und hört sich besser. Geht in den Stall und unterstützt die Jungs, die haben es verdient.
Ciao. Tschüss.